Hallo liebe Pancast-Freunde, Dr. Schwarz hier mit einer kleinen Ansage. Der Pancast ist völlig ungesponsert, also wir kriegen kein Geld dafür, den jede Woche aufzunehmen. Und deswegen wäre das super, wenn ihr uns auf iTunes, falls ihr mögt, was wir hier machen natürlich, eine Bewertung hinterlassen könntet und auch vor allem den Podcast dazu abonnieren oder irgendwo anders. Ihr könnt mal auf Google gucken, einfach euer präferiertes Betriebssystem eingeben, Linux, Windows, iOS, Android oder sonst was und schauen, was es da für Podcast-Apps gibt und euch dann eine installieren und dann damit da einfach Dr. Peng eingeben und dann damit den Cast zu abonnieren. Das würde uns super weiterhelfen. Außerdem ist es immer cool, Feedback zu kriegen. Also wenn ihr eine Meinung habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns an drpeng@gmail.com oder kommentiert den Podcast auf Facebook oder auf drpeng.de. Dankeschön.
Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 65. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast. Hashtag, wir hassen Filme. Heute reden wir über die Coming-of-Middle-Age-Komödie People, Places, Things mit Jermaine Clement, die neue HBO-Miniserie Show Me a Hero mit Oscar Isaac und das Finale der deutschen Serienhoffnung Deutschland 83. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips.
Hallo.
Dr. Loco.
Hallo.
Und Dr. Eck. Der Witz
Hallo.
War, dass du jetzt Hallo sagst. Das hat ja super geklappt. Herzlich willkommen. Dr. Eck ist tatsächlich im Urlaub in Italien, im Ferienhaus. Da waren wir sogar schon mal, ne?
Ja.
Dr. Snips. Und da ist ja nicht so gut Internet und deswegen hat er sich einfach hier rausgemausert. Ich wette, der ist, obwohl ihr wohnt ja zusammen, vielleicht ist er einfach bei sich im Zimmer und hat nur keinen Bock gehabt.
Warte, ich guck nach. Nee, ist leer.
Dann muss er in Italien sein. Herr Dr. Faust, schön, dass du wieder dabei bist. Hast du uns vermisst?
Ich habe euch vermisst, ja.
Das klang jetzt so
eloquent, wie eh und je. Dr. Faust, schön, dass du wieder da bist. Du bist hauptsächlich da, damit wir natürlich über Deutschland 83 reden können. Das hast du ja auch aufmerksam verfolgt. Da werden wir am Ende drüber reden, aber natürlich auch bei Show Me a Hero bist du mit am Start. Wir kommen aber zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News am Anfang. Und die erste ist, dass drei Serien verlängert werden, Transparent, Bloodline und The Returned. Transparent und The Returned kommen beide am Ende diesen Jahres. Habt ihr mal The Returned gesehen? Das ist diese französische Zombie-Serie, die damals irgendwie alle Rekorde und so gebrochen hat. Ich nämlich auch nicht. Machen wir dann aber im Podcast, wenn sie wiederkommt, würde ich sagen, wenn wir uns dem mal ein bisschen widmen. Transparent hat ja auch super viel Preise abgeräumt. Amazon Prime Instant Video heißt der Service, ne? Hat die rausgebracht damals. Ja. Und haben wir im allerersten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, im 9., ich weiß gar nicht, ob der noch online ist. Ich glaube, auf dem Podcast-Server ist der, drüber geredet. Dr. Simpson, du fandest es ja ganz schlimm, ne?
Ja, also ich habe allerdings auch bis jetzt immer nur noch die erste Folge gesehen und deswegen muss ich da mein Urteil vielleicht auch nochmal überdenken und mir der Serie nochmal eine Chance geben. Aber ich fand es ganz schrecklich, was ich bis jetzt gesehen habe.
Immerhin. Das ist jetzt immer noch die Pencast-Meinung und die müssen wir gucken, ob wir die revidieren können. Ich bin sehr gespannt, was vor allem Dr. Loco und ich dazu sagen werden zu dieser Serie. Ja. Wir manchmal ja das Zünglein an der Waage sind, was die Bewertung von Sachen angeht. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das sehen würde und auch denke, wie du, völlig übertrieben. Jeder Charakter hat irgendwie 17 Eigenschaften und 28 Motivationen oder ob ich denke, nee, das ist verdammt cool gemacht. Die nächste News ist, dass der Trailer zu Victor Frankenstein oder Frankenstein, wie er im Trailer sagt, dass es ausgesprochen werden würde, rausgekommen ist. Und das ist der neue Film von Paul McGuigan, wenn man den so ausspricht. Und der hat auch Lucky Number 11 gemacht, 2006. Das ist ja so ein richtiger Kultfilm-Hit gewesen, muss ich sagen. Also wir haben den auch im Internat geguckt und super geliebt ist er mit Josh Hartnett und Bruce Willis, wie so jemand zwischen die Fronten gerät, der eigentlich nichts getan hat, zwischen zwei Mafia-Bosse, der eine gespielt von Ben Kingsley, der andere gespielt von Morgan Freeman. Und am Ende gibt es halt einen riesigen Twist. Und wenn man in dem Alter ist, wo man noch nicht 100.000 Twist-Filme gesehen hat außer Fight Club, dann zieht einem das ganz schön die Socken aus. Und der hat jetzt eben den Trailer rausgebracht zu Victor Frankenstein. Und da haben wir einmal James McAvoy als Frankenstein. In X-Men-Filmen kennen wir den schon und den mögen wir eigentlich ganz gerne, hatte ich immer das Gefühl. Dann Daniel Radcliffe als seinen Assistenten Igor, kennen wir als Harry Potter und auch aus Horns von letzter Woche. Den mögen wir so mittel. Und Andrew Scott kennen wir als Moriarty aus Sherlock. Und über den haben wir, glaube ich, noch nicht hier viel geredet, der spielt auch im neuen Bond-Film mit und ja, da hat jemand sich, glaube ich mal, so überlegt, alle britischen Teenie-Schwärme irgendwie zu schnappen und in so einen Film gepresst, der aussieht wie Van Helsing meets Van Helsing eigentlich. Wie fandet ihr das?
Ja, gut gesagt. Du sprichst es auf jeden Fall genau an. Also mich nervt diese Masche einfach zu sagen, wir nehmen uns ein altes Werk, ein altes Buch und machen daraus aber eine Action-Comedy, die einfach nur dumm aussieht. Ich meine, das klappt. Hat das jemals geklappt? Also ich meine, ich erinnere an irgendwie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ich erinnere an Van Helsing, an die neuen Sherlock-Holmes-Filme von Guy Ritchie und so weiter und so weiter. Und das ist
immer... Die fand ich ja ziemlich gut, muss ich sagen. Mochtest du die nicht?
Nee, ich mochte die nicht. Mir waren die zu klamaukig und ich weiß nicht. Also gerade bei dem Film Mary Shelley würde sich doch im Grab umdrehen. Also das ist der x-te Film, wo das Frankensteins Monster einfach ein blutrünstiges Monster ist, das Leute umbringt und aussieht wie ein Zombie-Vampir. Ich meine, hat niemand dieses Buch gelesen? Ich verstehe das einfach nicht. Also ganz schrecklicher Trailer, finde ich.
Ja, ich finde es auch gut unnötig. Ist halt genau diese Action-Comedy-Kost so aller Hansel und Gretel, Witch Hunter. Ja, das ist halt auf dem verkaderten Sonntag vielleicht so Seven Sun-mäßig geht's, aber ja, muss nicht sein. Mich hat der Trailer jetzt auch nicht großartig positiv stimuliert. Also, meh.
Ja, ich finde, es sieht sogar noch schlimmer aus als solche Sachen wie Snow White and the Huntsman. Also genau wie Dr. Snips auch gesagt hat, hat, glaube ich, keiner gelesen. Ne? Wir haben ja auch kurz schon angesprochen, das Monster ist eigentlich ein sensibler Charakter, das sucht Anschluss, der wird ihm verwehrt, weil es eben anders ist, also das Abnormale, das sich irgendwie in der Normalität nicht zurechtfindet und ja, davon kommt nichts rüber, das ist einfach nur ja, eine wirre Mischung und auf Effekte setzend und ich war richtig enttäuscht, also von Harry Potter hatte ich nichts anderes erwartet, aber James McAvoy oder McAvoy, ich weiß es nicht, der ist ja schon so ein kleiner Frauenschwarm und ich weiß nicht, ob ihr Atonement gesehen habt. Das ist nach einem Buch von
Keira Knightley.
Genau, mit Keira Knightley nach einem Buch von Ian McEwan. Das Buch bete ich an. Er wird ewig in den 20 besten Büchern meines Lebens bleiben. Der Film ist auch noch okay und da macht er halt seine Sache gut. Ne? So ein Gärtner, der von unten kommt, aber Arzt werden will. Und da hätte ja was draus werden können. Aber irgendwann hat er, glaube ich, da gibt es so eine Stagnation und seitdem gibt er sich für diesen letzten Kehricht her.
Na, kommt so ein bisschen drauf an. James McAvoy ist eigentlich jemand, dem man nachgesagt wurde, er würde nicht so viele Filme machen oder nicht so genug. Zum Beispiel hat er in diesem X-Men First Class mitgespielt und dann auch in X-Men Days of Future Past, der das Sequel dazu war. Und dazwischen gar nicht so viele gemacht. Wir haben Trans mal zusammen geguckt. Dann gibt es einen Film Drecksau, heißt der auf Deutsch. Ich hab vergessen, wie der auf Englisch heißt. Und er macht eigentlich schon nur so ein paar Projekte und wird eigentlich auch von der Fanbase gehypt. Wanted war er noch drin. Also ja, ganz seltsame so Filmauswahl. Und ich finde halt komisch, dass dieses Hänsel und Gretel Witch Hunter, I, Frankenstein, was gab's irgendwie,
Abraham Lincoln auch noch. Vampire Hunter.
Das mögen alles Sachen sein, die immer, die vielleicht unterschiedliche Filme sind, aber die wirken alle gleich. Und ich finde, dass die, na gut, Daniel Radcliffe, okay, aber dass er sich so dafür hergibt, ist eigentlich komisch, weil ich gedacht hätte, und auch der Andrew Scott ist eigentlich auch so ein Upcomer, den ich jetzt nicht da gesehen hätte. Also ich weiß nicht, was sie denen da gezahlt haben oder warum sie dachten, es wäre ein gutes Projekt. Sieht auch einfach schäbig aus mit den CGI-Effekten. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also ich finde, man sieht einfach immer wieder, dass das alles gleich aussieht und gleich
ist, dass man eben weiß, was man
kriegt. Und dann kann man sich das natürlich, wenn man nichts für uns, die wir nur uns mit sehr, sehr guten Filmen abgeben, wie zum Beispiel mit dem Film People, Places, Things.
It's not what you think.
I think you've been having sex.
Okay. It is what you think, but this is your fault.
Mr. Henry, are you okay?
Yeah, I'm fine. I'm just having a bad life. It'll be over eventually. Okay, we're gonna have to wake up super early to make it to school on time.
No, I'm not.
Yes, you are.
You wanna bed?
I'm not gonna beat you. Stop the look. Don't give each other secret looks.
What did you guys do at school today?
I don't know, kid stuff.
I just did grown-up stuff.
It's the middle of the day and you're still wearing your pajamas.
These are golf pants.
I'm still getting over my ex.
Come on, I want you to meet my mom.
Where are you from?
New Zealand.
I don't see all the Hobbit movies, so.
Oh, so you know all about us and our ways.
That was sassy.
Yeah, I'm a sassy little hobbit.
People, Places, Things ist seit letzter Woche auf iTunes, hat für Deutschland aber noch keinen offiziellen Kinostart. Das ist der neue Film von James C. Strauss und der hat zwei recht unbekannte Indie-Filme gemacht, nämlich New York, I Love You und Grace is Gone. Und der Main Selling Point ist hier allerdings der Hauptdarsteller, Jermaine Clement, den kennen wir aus... Jermaine Clement, den kennen wir aus Flight of the Conchords, einmal dieser Serie, die wir über alles lieben. Ja. So zwei neuseeländische Musiker, die versuchen in den USA groß rauszukommen, diese Comedy-Serie. Und What We Do in the Shadows, auch vom gleichen Macher, ich glaube Taika Waititi heißt der. Und da haben wir den echt geliebt. Und bei People, Places, Things ist es aber so, dass es keine straight Comedian, sondern so eine Midlife-Crisis-Coming-of-Age-Geschichte mit komödiantischen Einlagen. Es gab wohl selten eine simplere Story als hier. Will Henry ist Graphic Novelist. Habe ich das Wort erfunden? Das klingt nämlich richtig cool, finde ich. Aber wahrscheinlich heißt es so, also das Comic-Zeichner. Ich habe sowieso nie richtig, ich muss mal ganz ehrlich so, ne? Graphic Novels sind einfach nur Comics in Schwarz-Weiß, in Büchern, die dieser Comic-Crowd so das Gefühl geben, es wäre ein bisschen besser. Ich habe auch ein paar gelesen. Ich finde es auch cool und sowas. Also nichts dagegen.
Total.
Das finde ich geil. Aber ich habe nie so richtig verstanden, warum es nicht auch einfach Comics sind. Ich glaube einfach nur, um das so ein bisschen in die Richtung der Kunst mehr zu heben.
Ja.
Und der unterrichtet auch so einen Graphic Novel Kurs an der Uni und seine Frau verlässt ihn für einen dicken Off-Broadway Monologist, weil sie nicht das Gefühl hat, sich an Wills Seite so richtig weiterentwickeln zu können. Aus seiner Einsamkeit rausreißen Will eigentlich nur seine beiden Töchter, die besuchen ihn am Wochenende immer, und schließlich lernt er dann die Mutter einer Studentin kennen und eine neue Liebe flammt am Horizont auf. Ja, Leute, mögt ihr lieber Leute, Plätze, Sachen oder heute Hetze machen gegen diesen Film?
Erstmal Gratulation für das herrliche Wortspiel. Aber was du ansprichst, ist, es ist vielleicht der minimalistischste und simpelste Film, den ich seit langem gesehen habe. Also wirklich 84 Minuten, 3,5 Charaktere, simple Ausgangslage, simple Handlung. Es ist eine Indie-Rom-Com, aber halt fast ohne jeden Schnörkel. Und das steht im Film, finde ich, eigentlich richtig gut zu Gesicht, weil so viele Elemente, die an Rom-Coms eigentlich nervig sind, hier einfach verbannt werden, also einfach nicht vorkommen. Irgendwie nervige Sidekicks oder irgendwelche Sideplots und der Typ spricht nochmal mit seinem besten Kumpel in einer Bar und lästert über die Frau und die Frau mit ihrer besten Freundin und dann werden die Eltern besucht und was auch immer. Ja. Aber andererseits ist der Film dadurch teilweise ein bisschen zugelassen und stellenweise fast schon lethargisch ist mir das vorgekommen.
Ich finde es ganz cool, wie es der Film schafft, dass man relativ schnell, zumindest was bei mir, so eine Bindung zu den Darstellern aufbauen kann. Was vor allem daher kommt, dass hier, was wir oft kritisieren, was bei Filmen es nicht machen, hier Szenen, finde ich, zumindest wirklich ausgespielt werden. Also hier gibt es wirklich viel Dialog und das ist einfach super und hilft auf jeden Fall, um den Charakteren einfach Profil zu geben. Jermaine Clement ist irgendwie auch an seinem Element, also Struggle, der Comicbuchzeichner, ist ja ein bisschen fast das gleiche wie dieser Trottelmusiker, so ein bisschen, nur nicht ganz so schlimm. Finde ich auch herrlich. Und ich finde es ganz schön, so wie das so diese Thematik, ne, Beziehung, Liebe, Familie, humorvoll und leicht, aber eben doch mit so einem gewissen Ernst, der aber nicht bitter ist oder so behandelt wird. Und die Ernsthaftigkeit liegt ja, glaube ich, so ein bisschen in der Reflektiertheit der Charaktere und wie sie mit den Problemen so umgehen. Und ich mag den Begriff nicht, aber irgendwie ist es authentisch. Und das mochte ich sehr gerne.
Dr. Faust, du hast den ja nicht gesehen, der Trailer war dir zu mies. Ich finde, dass ich dem nicht so ganz folgen kann, was ihr sagt, also dass hier Szenen ausgespielt werden. Zum Beispiel finde ich, dass diese Beziehung, die er zu seinen Töchtern hat, eigentlich, also dass denen eigentlich nicht genug Raum gegeben wird, wirklich Charaktere zu sein, außer sie sind eben auch da und sie sind Töchter. Und ganz oft, was der Film macht, was mich echt nervt, ist, dass dann so, weiß nicht, Bildkomposition, Soundtrack, Setdesign, Style, das ist alles wie aus der iPhone-Werbung, finde ich. Also da ist irgendwie nichts, was ein bisschen interessant ist, sondern dann kommt auch mal die Ukulele rein, dann kommt nochmal irgendwie ein cooles Lied, dann kommt eine Montage, wie er mit seinen Kindern spielt. Hat mich ein bisschen, muss ich sogar sagen, an Wish I Was Here erinnert mit Zach Braff, obwohl da natürlich nicht so viele Charaktere sind, aber diese Art des Filmemachens fand ich ein bisschen stressig und ich finde es ein bisschen so, als wäre man mit einem echt guten Freund auf einer Tupper-Party. Das ist irgendwie schon cool, weil er dabei ist, aber eigentlich ist es auch irgendwie die Hölle. Und wenn Jermaine Clement hier nicht in diesem Film wäre, dann hätte der komplett verschissen, dieser Film. Dann hätten wir den auch hundertprozentig uns nicht angeguckt, finde ich. Und ich finde nur ganz selten kommt mal eine ganz intelligente Line bei raus, weil es schon interessant ist, wie diese, dass sie sich eben auseinandergelebt haben. Gut, das haben wir viel. Es gibt natürlich auch viele Serien, die sich gerade damit heutzutage befassen, so mit Familien, die sich trennen und wie die dann eben weiter damit umgehen. Und ich finde ganz schön, irgendwann sagt er so, she just stopped talking and I enjoyed the silence too much. Und das fand ich ganz clever, muss ich sagen. Mhm. Also, dass man so sagt, so irgendwann, ich war halt immer ruhig und habe immer so mein Ding gemacht und irgendwie haben wir diese Beziehung gelebt mit den Kindern und irgendwann hat sie halt aufgehört, von ihren Träumen zu erzählen. Das hat mir zu gut gefallen. Und deswegen habe ich so ein bisschen diese Beziehung verkackt. Dieser Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, der ist, Tom, glaube ich, heißt er im Film, der ist mir auch ein bisschen zu doll als absoluter Idiot dargestellt, letzten Endes, den man hassen soll. Also das finde ich, da wird ja immer gezeigt, jetzt will sie ihn heiraten und jetzt ist sie in dieser Beziehung und so weiter. Man denkt sich so, ja, aber eigentlich macht das doch keinen Sinn.
Ich finde es aber ganz gut, dass sie so einen Typ auf eine Weise, ich verstehe, was du meinst, ich finde es aber auf eine Weise ganz gut, dass sie so einen Typen genommen haben, weil dann bleibt dieses Element weg, jetzt hat sie sich halt irgendeinen trainierten Spacko genommen, sondern darum geht's halt wirklich nicht, sondern es geht wirklich darum, dass sie einfach ein anderes Leben führen will und das, ich finde es schön, dass es dann nicht am Ende so plump reduziert werden kann, so, ja, sie hat die Alte sich irgendwie so einen Macker gesucht, sondern dass es wirklich einfach um was anderes geht und das finde ich vielleicht gar nicht verkehrt, dass man da so einen Charakter gewählt hat, ja.
Das stimmt. Und auch wenn diese Aussage, die ich gleich treffen werde, wahrscheinlich mein Ende hier in dem Podcast bedeutet, ich fand Jemaine Clement nicht vollends überzeugend in dem Film, muss ich sagen. Ich finde, seine Performance ist so reserviert und dieser trockene Humor, der sich durch diesen Film zieht, dem wird irgendwo die Wirkung genommen, einfach weil er seine Lines fast flüstert und irgendwie wenig Mimik benutzt. Und was ich sagen will, ist eigentlich, ich habe also wenig mehr als nur müde gelächelt, auch selbst in Szenen, die wirklich nur auf Comic-Effekt gehen sollten. Und Regina Hall als sein Love Interest fand ich viel stärker. Ich fand, sie hat ihre Rolle super verkörpert und sobald der Handlungsbogen der beiden, der neuen Beziehung kommt, wird der Film viel lebendiger einfach. Und die beiden funktionieren auch vor der Kamera total gut miteinander. Ja.
Die mochte ich auch super gerne. Ich mochte auch Jessica Williams, die Tochter von Regina, von Diane dann spielt. Cat, ja. Die ist zwar 25 und spielt eine 19-Jährige und ich finde, das merkt man auch im Film. Ja, ja. Aber das hat mir ganz gut auch gefallen. Also dieser neue Plot, der dann aufgemacht wird und so weiter. Also wenn dann mal Dialoge waren, nur viel. Ich muss dir da auch ein bisschen zustimmen. Also ich mag halt Jemaine Clement so gerne. Und dann, die haben aber, also man merkt so, dass dieser Flight of the Conchords Humor auch wirklich von ihm auch kommt. Denn er ist im Film ja auch ganz genauso. Also da gibt's ja auch diese ganz trockene Sachen, so, weiß ich nicht, ist irgendwas nicht in Ordnung, ja, I just have a bad life. So, das ist halt schon echt ganz witzig. Aber dann kommt da letzten Endes nicht so viel mehr dann bei rum, finde ich. Ja,
ja, das also, stimmt.
Ich habe ja schon nach dem Trailer gesagt, ne, den könnt ihr alleine gucken, egal wie doll ihr den liebt, weil ich nämlich das gerade nicht fand, was Dr. Loco gesagt hat. Ich fand es mega unauthentisch. Also wer geht denn so mit seinen Kindern um? Und das liegt dann auch nicht daran, dass es ein amerikanischer Film ist, sondern einfach, dass ich das Gefühl hatte, da hat ein witziger Schauspieler zwei kleine Mädchen an die Backe geklebt bekommen und jetzt weiß er nicht, wie er mit denen.
Ich finde das aber nicht so schlimm. Aber ich versteife mich da nicht so drauf, oder für mich ist es nicht so wichtig, wie er mit seinen Kindern spielt. Also das ist halt jetzt irgendwie beide dann Single-Eltern sind, die halt irgendwie mit dem Leben strugglen und das passt dann schon. So, ich finde das in Ordnung. Mhm.
Ich fand das auch okay und das Ding ist natürlich, dass man sich auf dem Trailer nicht immer blenden lassen darf. Ne? Also das ist ja genau das Ding, wir da hat ganz einigermaßen gute Kritiken bekommen, wir mögen den Schauspieler und dachten dann gucken wir den mal. Aber genau das ist das Ding. Wie fandet, was auch noch stilmäßig so ein bisschen versucht wurde in dem Film, ist eben, dass er Graphic Novelist ist und dann gab es zum Beispiel am Anfang im Auftakt der Credits quasi eine Szene, wie in so Zeichnungen erzählt wird, wie die sich getrennt haben, hat mich ein bisschen an Up erinnert, diesen Disney-Film, wo ja auch am Anfang erklärt wird, wie seine Frau gestorben ist und er dann damit umgegangen ist und sowas. Und das fand ich mitunter nicht schlecht, also dass es so eingebunden wurde, war mir aber ein bisschen auch zu plump letzten Endes. Also ich finde, er hat dann halt immer Comics gemalt über sein eigenes Leben und über nichts anderes. Und diese Grafikzeichner-Identität, habt ihr eben die richtig gut abgekauft?
Ich sehe das genauso wie du. Also diese Comicbuch-Thematik, einerseits hatte ich das Gefühl, die soll einfach nur dieses, guck mal, wir sind ein Indie-Film, die Charaktere sind quirky, so mit reinbringen. Mhm. Aber teilweise hat das trotzdem funktioniert. Also, weil teilweise war das wirklich sehr deprimiert und er stellt seine Einsamkeit auch durch diese Comics dar. Und er malt ja diese Bilder von der Wand, einfach einer Steinwand, die immer weiter hochgezogen wird, die ihn isoliert von seiner Familie. Und teilweise fand ich das gut und fand es auch subtil, aber ja, oft war es auch wirklich plump und einfach nur dazu irgendwie, weiß ich nicht, Graphic Novel mit bisschen twinkly Musik-Soundtrack und einfach die Indie-Kanone wurde abgefeuert und es gibt keinen Morgen mehr. das war also ja zwiegespalten, finde ich. Mhm.
Dann verhandelt der Film natürlich so Familienkonzepte, also in der Trennung zu leben, wie das funktionieren kann und wie nicht. Und da soll ja gezeigt werden, dass er quasi jetzt die Kinder immer am Wochenende hat und dann halt mit ihnen Spaß hat und so weiter. Und auch mehr quasi als sie zusammen gewohnt haben, er und seine Frau. Weil er eben nur, also das kennt man ja wahrscheinlich Quality auch. Quality Time. Genau, also das quasi, dann gehst du halt zu deinem Vater so und der sieht dich nicht so oft. Und dann macht ihr da halt ganz coole Sachen. Und zu Hause, die Mutter ist eben aber dafür zuständig, halt dir zu sagen, mach deine Hausaufgaben, räum dein Zimmer auf und so weiter. Und wirkt dann eben lame im Vergleich. Fand ich nicht schlecht. Ich fand auch nicht schlecht, die Mutter drückt den Kindern ja viel zu viel auf, irgendwie Klarinettenstunden und Französischunterricht und sonst was, also so Helikopterelternmäßig. Ja. Und das fand ich aber auch ganz gut, dass da nicht, also dass der Film sich nicht der trifft nicht, das ist gut, nicht nur eine Aussage. Ist natürlich klar, weil Indie Coming-of-Age-Filme immer auf so einer Harmonie aller Charaktere enden müssen. Aber fand ich trotzdem ganz gut, dass halt nicht gezeigt wird, er ist der Good Guy und seine Kinder sind irgendwie blöde, sondern dass es halt Schichten dazwischen gibt. Und es hat mich ein bisschen auch erinnert an das, was Louis C.K. öfter mal erzählt oder auch in dieser Serie Louis kommt es ja auch vor, weil er hat auch zwei Töchter und die kommen halt auch am Wochenende zu ihm und sowas. Und das finde ich eigentlich, haben sie hier ganz gut hinbekommen, das so zu zeigen.
Ja, auch gut, dass man hier keine Qualifizierung getroffen hat, was jetzt, also dass da wird kein nicht mit dem Finger gezeigt, jetzt mal ganz volkstümlich gesagt, sondern finde ich auch.
Aber viel spannender fand ich den Fokus, also so einfach, wie ist das eigentlich so in seinen 40ern noch daten zu müssen, obwohl eigentlich alle Leute schon teilweise erwachsene Kinder haben. Also da gab es für mich die aussagekräftigeren Szenen innerhalb dieser Thematik, als wie geht der Typ mit seinen Töchtern um, weil das war teilweise wieder ein bisschen platt. So bei ihm kriegen sie dann Pizza zum Frühstück und kommen zu spät zur Schule, weiß ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben. Aber was ich noch ansprechen möchte, was mir fehlt, ist so ein bisschen der Punch am Ende. Hattet ihr auch das Gefühl? Also ich brauche nicht noch einen Shot, wie am Ende alle glücklich und zufrieden sind, das nicht. Aber einfach irgendwas, wo ich das Gefühl habe, hier gibt es noch mehr als einfach nur, es ist ein Feel-Good-Film. Ich habe hier noch irgendwas mitgenommen. Und da finde ich,
das Ende ist irgendwie da.
Ja, ist ein bisschen verwässert dann.
Hat sich dann immer dann zwischendurch dann eben doch nicht ernst genug genommen oder dann nochmal ein paar Probleme aufgezeigt und so weiter. Und am Ende siehst du ja quasi, dass er dann eine Entscheidung im Begriff ist, sie zu treffen. Und dann blendet der Film ab und das ist natürlich nicht schlecht. Aber da hast du genau recht, finde ich auch. Also da hätte man noch mehr machen können mit den Charakteren. Und ich fand das gut, dass du es ansprichst, hatte ich das wieder vergessen. Nee, aber stimmt, das sind doch die stärksten Szenen, wo er sich mit seiner neuen Freundin trifft und sie quasi und sie halt beide schon tausendmal gedatet haben einfach. Ja. Und sie sagt einfach so, no bullshit und so. Und er einfach so, ja, auf jeden. Und das fand ich echt auch ganz cool. Also dieses, dass das in dem Film so drin war. Von mir gibt's trotzdem, muss ich sagen, 5 von 10 Punkten. Ich finde, kann man sich ansehen, aber selbst wenn man Fan von Jermaine Clement ist, muss man das nicht gesehen haben. Also weiß ich nicht. Wenn man nur diese Indie-Rom-Com-Sachen guckt, dann ist es vielleicht gut, aber dann hat man das vielleicht auch schon alles mal gesehen. Also ich wüsste nicht, wem ich das empfehlen würde.
Ja, ich gebe 6,5 Punkte. Im Kern eigentlich zu harmlos, aber trotzdem irgendwie ein sehenswerter Indie-Film, finde ich. Und ich finde es toll, dass er die Comedy dann doch zurückdreht, um halt, wie Dr. Logis auch schon gesagt hat, so ein bisschen da die Authentizität in Vordergrund zu stellen. Und das klappt ganz gut, aber trotzdem sehr, also auch mit Schwächen. Ja, 6,5.
Ja, von mir gibt's auch 6,5 Punkte. Für mich trotzdem irgendwie einer der besseren Indie-Filme, die wir gesehen haben. Ich weiß nicht warum, obwohl es natürlich eine leichte, also schon auch recht seichte Geschichte ist, aber irgendwie haben die es, muss man einfach, manchmal reicht es ja schon zu sagen, ich war irgendwie trotzdem gut unterhalten, habe mich nicht gelangweilig mit dem Handy rumgespielt. Das lag auch viel an den Dialogen und das hat mir schon irgendwie Spaß gemacht. Wie viel man da jetzt mitnehmen muss, ist jetzt mal dahingestellt, aber mir gefiel ganz gut diese Auseinandersetzung mit Trennung und so weiter und über den anderen alten Partner hinwegkommen. Fand ich ganz, ganz schön und muss man nicht gesehen haben, aber man hat, ich finde, kleine Empfehlung, glaube ich.
Haben sie halt nicht, Gott sei Dank, mit 84 Minuten nicht überreizt. Hätte man echt krass überreizen können, das haben sie ganz gut hinbekommen. Ich finde trotzdem, Miss Appropriate Behavior und While We're Young da besser waren in manchen Hinsichten. Trotzdem, der ist jetzt auf iTunes, wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Mail an drpeng@gmail.com oder tweetet @drpeng, wie ihr den fandet. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist Show Me a Hero.
Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk about it all the time growing up. The other kids used to call me the mayor.
Really?
It wasn't a compliment.
The city intentionally segregated its housing for 40 years.
The whole damn city government's white.
This judge wants to take low-income housing and put it here in East Yonkers.
The trash, the drugs.
We will die from what this idiot is trying to shove down our throat.
Here, and I am nothing like what they describe.
So what are you gonna do?
Show Me a Hero heißt die neue 6-teilige Miniseries von HBO, die nun, ja, wenn man so will, die zweite Staffel True Detective ablösen soll. Und an dem Projekt kleben wirklich einige hochverdiente Namen. Also der Regisseur ist kein anderer als Paul Haggis, sprich der einzige Mensch, der 2 Jahre in Folge den Oscar für besten Film gewinnen konnte, nämlich Million Dollar Baby in 2005 und Crash in 2006. Dazu wurde die Serie geschrieben von David Simon, den kennt man als Creator dieser einen Indie-Serie, die total gefloppt ist, wie hieß sie nochmal? Ach ja, The Wire, Spaß beiseite. The Wire gilt natürlich als eine der, wenn nicht sogar die beste Serie aller Zeiten. Und ja, dazu kommt Shootingstar Oscar Isaac in der Hauptrolle, eine komplette Fußballmannschaft erfahrener Nebenschauspieler, also Winona Ryder, Catherine Keener, Alfred Molina, John Bernthal und Und so, ja, das Jahr ist also 1987 und wir befinden uns in der Stadt mit dem wundervollen Namen Yonkers, die von einem Richter dazu verdonnert wird, 200 neue Sozialbauten für einkommensschwache Familien zu errichten, sprich Schwarze und Latinos, ein Großteil davon aus Integrationsgründen in wohlhabenden Nachbarschaften. Das sorgt natürlich für ordentlich Ärger in der Mittel- und Oberschicht, sprich Weiße, die überhaupt nicht wollen, dass diese ganzen Kriminellen und Junkies ihre heile Welt zunichte machen. Und so herrscht in der Stadt natürlich ziemliche Unruhe und im Zuge dieses Tumultes schafft es dann der ambitionierte Nick Wasisco, Isaac, den Posten des Bürgermeisters an sich zu reißen, weil er den Leuten verspricht, die Entscheidung dieses Richters mit allen Mitteln zu bekämpfen. Ja, doch schon bald nach Amtsantritt stellt er dann fest, dass man als Leader eben auch mal die harten und unpopulären Entscheidungen treffen muss. Und so muss er damit ansehen, wie sich seine Sympathien schneller und schneller in Luft auflösen. Ja, wie steht ihr dazu? Show me a hero oder show me eine andere Serie?
Ja. Ah, ich hatte einen Punkt. Ah, genau. Stichwort The Wire. Da bin ich ja auch mega in der Thematik, denn ich habe die erste Folge der ersten Staffel geguckt. Ich habe mir mal die DVD der ersten Staffel geholt und wollte es am Anfang zu gucken und fand es gar nicht so super kompliziert, da reinzukommen, wie alle immer sagen, und fand es auch schon am Anfang ziemlich gut gemacht. Werde das auch auf jeden Fall weitergucken. Und bei The Wire geht es ja darum, so mehrere Seiten eines Politikums zu zeigen. Bei The Wire ist es der Drogenkrieg, bei Show Me a Hero ist es eben dieses Public Housing, dieser Konflikt darum, dass eben ärmere Leute angesiedelt werden sollen in so reicheren Vierteln. Und das wird ja in der Serie, da wird das ja auch getan, also dieser Oscar Isaac, der da eben zu Mayor wird, quasi die, ist die politische Seite, du hast, dann hast du noch so eine weiße, ältere Frau, die eben dagegen ist, dass das passiert, die in so einer Gegend wohnt. So eine junge, hart arbeitende Latino-Frau, die sich eben das nicht leisten kann, und eine ältere schwarze Krankenschwester, für die es halt immer schwieriger irgendwie ist, da quasi ihr Leben zu leben, weil sie, was hat sie, Diabetes und erblindet deswegen gerade? Irgendwie so.
Ja, genau.
Und Netzhautablösung. Was ich ganz clever finde, ist, dass Oscar Isaac ja dem Zuschauer unpopuläre Meinung vertritt und damit Erfolg hat am Anfang. Und das ist ja jetzt in so Zeiten von Pegida und Flüchtlingsströmen und so weiter ja eigentlich ein brandaktuelles Thema. Also und ja. da ist es ja noch so, dass oder auch so, wie es ja, ich denke immer schon, hier sind alle total liberal wegen dieser Filterblase im Internet, wo halt alle meine Freunde dauernd posten, wie scheiße das ist, Pegida und sonst was. Und aber nee, in Deutschland sind die Leute ja auch mehrheitlich fast, kann man sagen, dagegen, dass mehr Flüchtlinge kommen und so weiter. Und er macht da eben diese Zugeständnisse und muss jetzt quasi vom Staat diktiert das machen, was wir eigentlich besser finden, nämlich Public Housing tatsächlich. Das finde ich ganz ganz intelligent, so das so aufzuziehen. Das Problem, was ich habe, ist, dass diese Seiten, die man da sieht, die sind für mich, also ich habe 2 Folgen gesehen, es gibt ja nur 6, die nächsten beiden kommen, glaube ich, nächsten Sonntag dann raus, die sind mir zu schablonenhaft da aufgezeigt. Also alles, was nicht in der Politik ist eigentlich. Also es gibt ja halt diese besorgte, weiße, ältere Frau, und da weiß ich nicht, mit der kann ich mich nicht richtig identifizieren. Ich hätte es stark gefunden, wenn man es wirklich schafft, auch diese Seite der Leute, die das nicht wollen, eben richtig gut darzustellen, sodass ich mich in die reinversetzen kann oder sowas. Ist bei mir nicht so passiert, bei der Krankenschwester und dieser hart arbeitenden Mutter fand ich das auch nicht so stark. Also immer, wenn die kamen in Szenen, war ich eigentlich gelangweilt, weil gezeigt wurde halt, wo die, ja, die wohnen jetzt da und die machen jetzt das und so weiter. Und auch so ist spielt Show Me a Hero eigentlich die ganze Zeit nur in irgendwelchen Meetings im Büro, und man denkt sich, ja, weil Leute Zigarre rauchen und Anzüge tragen, hat man hier eine erwachsene Serie für ein intelligentes Publikum gemacht. Also ich muss sagen, ich kann das echt empfehlen, wenn man Probleme hat einzuschlafen, dann aber leise anmachen, denn manchmal kommt so Bruce Springsteen Soundtrack aus den Lautsprechern, da schreckt man dann hoch. Und natürlich, vielleicht ist man sehr interessiert an der Grundstückspolitik in Yonkers im Jahre 1987, dann ist es natürlich auch eine sehr spannende Serie.
Ja, sehr gut.
Ja. Ich fand's vor allen Dingen gut, glaube ich, wegen des Looks, den es hat. Also das ist so eine Zeit, da war ich noch nicht auf der Welt, aber ich erinnere mich irgendwie an ihre Ausklänge und meine, dass das realistisch getroffen ist, und er da mit seinem Schnörres und seinen zu weiten Hosen und die Frauen in diesen Schulterpolsterkleidern, das ist irgendwie schon gut. Und mich haben die vielen Meetings auch nicht gestört, weil ich das eigentlich immer ganz interessant finde, wenn es sich wirklich so eine Kammerspielatmosphäre entwickeln kann. Aber dazu ist die Serie dann wieder zu schnell. Also man ist ja auch ganz schnell wieder raus aus diesen Meetings, wo wirklich mal was besprochen werden könnte. Und da, finde ich, hat Dr. Schwarz absolut recht. Da verhandelt man eigentlich keine inhaltlichen Positionen, sondern man verhandelt für den Zuschauer Positionen, damit der kapiert, okay, wie sind hier die Lage aufgebaut, was haben die hier für Stress. Und in die ähnliche Richtung geht auch, dass die Nebencharaktere irgendwie viel zu blass sind. Also wenn die Serie nur auf 6 Folgen angelegt ist, dann muss zumindest seine kleine Sekretärin-Freundin in der zweiten Serie irgendwie aufdrehen, sonst kann die weg. Also dann kann die halt zu Hause sein. Das ist, also die hat ja gar keinen Mehrwert, außer wirklich sehr süß auszusehen. Also ich mochte die auch super gerne und finde auch die Schauspielerin wunderhübsch, aber die bringt halt gar nichts für die Handlung. Und was ich aber gut finde, ist eben, dass da eigentlich ein Politiker gezeigt wird, der gar keinen Standpunkt hat. Und das ist, glaube ich, symptomatisch für ganz viele Politiker heute. Ja. Also da wird halt jemand gezeigt, der eine Wahl gewinnen will, der mit 4 Jahren beschlossen hat, er wird Mayor of Yonkers. Und die Kinder haben ihn Mayor genannt. Und das wird er halt, indem er sich einfach nur irgendein Pferd sucht und darauf setzt. Zuerst eben dieses Appeal, also gegen das, was der Richter der Stadt im Grunde Gutes angedeihen lassen will, eben Segregation abzuschaffen. Dagegen geht er vor Gericht vor. Das klappt nicht. Okay, dann wechselt er halt die Position. Das kann man interessant machen. Ich glaube, da liegt Potenzial, weil das Politiker typisch ist. Der hat gar keine Überzeugung, der hat keine Vision oder zumindest für Politiker unserer Zeit. Und das ist ganz spannend zu sehen, so jemanden ins Zentrum zu stellen.
Ja, das ist auch, also mal abgesehen davon, ne, da können wir uns alle drauf einigen, schöne Sets. Ich finde gute Darsteller und so weiter. Aber das ist auch mein Hauptkritikpunkt, dass es ist ja nur historisch, aber man nimmt halt nicht viel mit, eben außer, ja, es gibt halt das Pro- und das Kontra-Lager. Das gibt es aber immer. Also so ist es halt relativ unspannend. Und es wird halt inhaltlich zu viel an der Oberfläche gekratzt. Und das finde ich halt auch schade. Ist auch, was Dr. Faustus gesagt hat, du hast halt nicht diese schönen Kammer-Szenen irgendwie, Momente, eben weil die Serie dann doch zu schnell ist. Und da liegt für mich auch so, dass der Hund begraben, das ist mir dann doch zu uninteressant. So, das reicht dann für mich für ein ZDF-Montagskino, 1,5-Stunden-Film dann. Aber dann über 6 Folgen, eine Stunde, ist mir das, glaube ich, nicht spannend genug. Oder mir wurde noch nicht genug, oder mir wurde auch möglicherweise Oscar Isaac noch nicht als ein wirklich spannender Charakter verkauft. Denn er ist ja wirklich eigentlich nur so ein Politiker-Emporkömmling, der einfach nach oben will und wenig mehr. Ne? Und Bock hat, mit Sekretärin rumzumachen. Aber ja, ansonsten, ist da, gut, das grundsätzliche Problem so ein bisschen die Tiefe.
Das sehe ich auch so. Die Serie liefert uns ja eigentlich 2 Konflikte, den bürokratischen und den sozialen. Einer davon ist viel interessanter als der andere, rückt aber viel seltener in den Mittelpunkt. Also dadurch, dass so die Balance zwischen der Bürokratie und der Menschlichkeit einfach nie richtig hergestellt wird, finde ich, verspielt die Serie, die ja in keinster Weise, ich würde die nicht schlecht nennen, aber sie verspielt die Hälfte ihres Potenzials, weil auf der sozialen Seite, auf der persönlichen Seite, bekommen wir, wie Dr. Schwarzer schon angesprochen hat, eine Identifikationsfigur pro Bevölkerungsgruppe. Einen schwarzen Drogendealer, eine hardworking Latina, eine empörte weiße Rentnerin, ein Politiker. Der Rest wird einfach degradiert zu irgendwelchen gesichtslosen Massen, also dieses wütende Volk, das immer bei diesen Bürgersitzungen protestiert zum Beispiel, oder dieser Schwarm Anzugträger. Also da kann Alfred Molina noch so viel Charisma haben, das sind alles eindimensionale, ja, Puppen einfach mit Anzügen und Zigarren. Und für mich hat das irgendwie den Anstrich von, du wirst abgespeist als Zuschauer, weil einfach da, die Serie stellt keine Berührungspunkte zwischen den Parteien her, sondern zeigt nur die Parteien als solche. Und ich möchte viel lieber wissen, wie geht es auf den Straßen zu? Was sind die tatsächlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung außer diesem gesichtslosen Protest? So, ich möchte ein Bild dieser Stadt bekommen und nicht nur durch die Politiker und die Nachrichtensprecher, sondern aus erster Hand möchte ich so die Turbulenz der Lage erfahren. Und das macht die Serie leider nicht, muss ich sagen.
Und sie kriegt dich dann halt, holt dich auch nicht richtig rein, auch bei den Sachen, die dann eben nur in einem Lager passieren, wie es jetzt bei House of Cards ist. Da quatscht halt Kevin Spacey mit dem Zuschauer und dann geht's los. Und da kannst du auch mal ein bisschen wegnicken bei irgendwelchen Diskussionen in Congress. So. Weil ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie Jura oder amerikanische Landespolitik oder so einen Scheiß studiert haben, damit ich denke, ah, das ist ja doch ganz clever, denn so ist es in echt. Ja, aber das echte Leben habe ich ja draußen so. Also deswegen gucke ich ja keine Serien, damit mir, weiß ich nicht, jemand erzählt, wie das irgendwie im Einwohner Meldeamt abgeht oder sowas, weißt du? Also das ist halt so eine Sache, keine Ahnung. Das ist sowas, da kann man sich dann immer so, kann man immer sagen, haben wir was Tolles geschaffen, weil wir was abgebildet haben, aber die Abbildung der Realität, finde ich, ist dann nicht so spannend, wie wenn man wirklich reingezogen wird. Und da kann man natürlich jetzt noch sagen, ja, die Lager werden sich ja mit Sicherheit treffen am Ende dieser Serie in stärker, also man wird ja sehen, was haben die politischen Entscheidungen für Auswirkungen letzten Endes auf diese Unterschichten Leute, die wir da sehen. Aber das interessiert mich eben nicht, wenn so langweilig aufbereitet ist wie hier, denn ich gucke keine Serie, damit man mir irgendwie für 2 Folgen damit man dann zwei Folgen, also zwei Stunden für die Exposition Zeit hat, ja, und dann irgendwie mal eine Folge Klimax und dann am Ende wieder zwei Folgen irgendwie die Aussöhnung oder sowas. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob es in diese Richtung gehen sollte mit Serien. Also da muss schon in einer Folge auch ein ganz guter Spannungsbogen drin sein. Das verkommt mir jetzt ja doch zu viel zu Beamtengelaber. Am Anfang habe ich tatsächlich überhaupt nicht verstanden, was los ist, weil bis Folge 2 dann ging es dann. Dann wusste ich wirklich, okay, was ist hier eigentlich Sache? Ich fand trotzdem diesen Konflikt schon stark, dass eigentlich, also ich fand vor allem cool, dass eben dann die Republikaner und so halt dann alle auch, obwohl es schon verordnet ist vom Staat, dass sie das machen müssen und kein Weg dran vorbeiführt, jetzt trotzdem welche halt auf dem sinkenden Schiff irgendwie sagen können, nö, ich bin trotzdem dagegen, einfach nur um sich so als Mann des Volkes zu geben. Ja. Das fand ich ganz geil. Also, dass halt jeder Politiker so ein bisschen versucht, da so zu rangieren und so zu schauen, wie komme ich hier auch im Bild der Öffentlichkeit raus aus dieser Nummer, und selbst wenn wir das machen müssen, kann ich mich eben dann in der nächsten Wahl als der stilisieren, der trotzdem immer dagegen war und dann wieder die Stimmen sammeln kann, und er, der gerade gewählt wurde, muss es halt wuppen, so ungefähr, ne? Das fand ich wieder dann doch interessant, ja.
Aber ist es im Kern so interessant, möchte ich da die Gegenfrage stellen, weil an sich ist die juristische Lage klipp und klar erklärt. Also diese Sozialbauten müssen errichtet werden, sonst seid ihr dran, sonst machen wir eure Stadt kaputt, sagt der Richter quasi. Und der Konflikt entsteht da wirklich nur aus der Sturheit der Politiker und nicht irgendwie basiert auf keiner juristischer Grundlage irgendwie. Deswegen war mir das einfach zu binär dafür, wie viel Zeit verwendet wird, um ihn mir zu erklären.
Also, ich fände halt cool, ich weiß aber nicht, ob das passiert. Er wird ja am Anfang der Serie schon gezeigt, dass er von der Polizei gejagt wird. In einem geilen Shot auch, fand ich, weil da sein Pager im Auto ist und du siehst, wie er wegläuft und dann halt nur so 911 immer angezeigt wird. Fand ich echt cool gemacht. Und ich würde mir aber eigentlich für diese Serie wünschen, dass er halt mitziehen muss und diese Häuser bauen muss und dann letzten Endes aber das in der Public irgendwie so ankommt, dass es halt was super Gutes ist und er total der Held wird dafür, dass er was gemacht hat, was er eigentlich nicht machen wollte, aber was jetzt halt im Auge der Öffentlichkeit gut ist. Also das fände ich ganz witzig. Ich weiß nicht, wie er da fallen soll, weil er ist ja jetzt schon kein Held mehr. Das ist das Zitat von Fitzgerald, was am Anfang kommt, ne? Show me a hero and I'll write you a tragedy.
Also ich weiß zumindest, wie das echte Schicksal von ihm ausgeht, werde ich das jetzt natürlich nicht sagen, weil ihr ja alle noch gucken wollt. Aber ist es wirklich so, dass er von der Polizei gejagt wird? Also er hat da so einen Beeper und da kommt, klar, 911, aber rufen die ihn an, weil sie ihn jagen, oder wollen die ihn warnen?
Habe ich jetzt so da rein interpretiert, keine Ahnung. Also,
okay, ja, das kann man eben auch halt anders sehen und dann wird es in eine andere anderes Setting.
Also ich würde mal sagen, die Serie hat eigentlich viel zu gewinnen und wenig zu verlieren jetzt nach den ersten zwei Folgen. Ich bin noch nicht raus, also ich höre nicht auf, das zu gucken, aber ich bin ein bisschen ungeduldig geworden.
Du hast auch schon die zweite geguckt, oder was?
Ja, ich habe die ersten beiden geguckt. Und also natürlich auf technischer, handwerklicher Seite, auch von den Schauspielern, ist das wirklich gut. Aber für mich muss der Shift noch kommen zum Persönlichen. Die Serie muss raus aus den Büros und eben auf die Straße, und dann wird sie richtig gut. Also von mir gibt es eine Empfehlung mit Einschränkung.
Also von mir auch. Denke ich, es ist, ich habe ja damals diese Computerscheiße, diese Serie, wie hieß die denn nochmal?
Didn't Catch Fire?
Genau, und da wurde ja auch viel geraucht und auch viel Anzug getragen. Fand ich da nervig und irgendwie zum Kotzen. Also nicht das aber das, keine Ahnung, ob man die Serien jetzt vergleichen sollte. Egal. Ich finde, mich hat die erste Folge hier auch nicht so umgehauen, aber ich würde die trotzdem sagen, dass man der Schule ruhig mal eine Chance geben kann. Das ist wirklich nicht schlecht. Und man soll das ruhig mal ausprobieren. Ich werde, glaube ich, auch noch mal weiter gucken, weil ich glaube, irgendwas könnte da noch sein.
Ja, also so die Themen wie irgendwie Armut trotz Arbeit und dysfunktionale Städte und keine ausreichende Nachbarschaft, das sind schon Themen, die uns heute noch bewegen. Und dann fand ich es einfach beim Gucken ganz interessant zu sehen, dass ich gerade nicht den Süden der USA in den 40ern gezeigt bekomme, sondern den Norden in den 80er, 90ern. Ja. Also wenn man sich so ein bisschen realitätsschocken lassen will, dann kann man die auf jeden Fall mal angucken. Und ich bin auch auf keinen Fall raus und gucke auf jeden Fall die dritte Folge auch.
Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, ich gucke auch die dritte Folge. Aber ich will sagen, vielleicht lässt man sich ja doch einfach wirklich nur blenden, obwohl wir es schon nicht so gut fanden. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler so gut waren, weil das sind alles gute Schauspieler und es ist halt eine teuer produzierte Serie und man versteht viel in den Dialogen nicht. Ich weiß nicht, ob das deswegen heißt gutes Writing und gute Charaktere und so weiter. Also ich kann das noch nicht sagen. So, Oscar Isaac ist nicht schlecht, aber hat auch noch nicht viel jetzt gerissen. Natürlich braucht er jeder diese Wahnsinns- und Trauer-Szenen dann immer, um zu zeigen, dass er ein toller Schauspieler ist für mich. Aber nee, mal gucken. Ich weiß nicht, ob sich da nicht auch gute Kritiken bekommen, ob sich da nicht viele Leute blenden lassen haben. Naja, kann man sich jetzt angucken auf HBO. Schreibt uns eine Mail, drpeng@gmail.com oder @drpeng@gmail.com, wenn ihr das gesehen habt. Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung der schottischen Band There Will Be Fireworks. Die kommen bald nach Deutschland. Mehr Details dazu findet ihr auf der deutschen Musikreview-Seite plattentests.de. Die holen die nämlich nach Deutschland und da werden die auch so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt und da bin ich auch auf die gestoßen. Die EP Because, auf der die beiden Songs aus diesem Podcast drauf sind, könnt ihr euch auf ihrer Bandcamp-Seite runterladen für so 4,30 Euro. Und jetzt viel Spaß mit There Will Be Fireworks. Und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist mal wieder die Kultserie Deutschland 83.
Im Laufe der nächsten Woche bilde ich dich aus, um dir die wichtigsten technischen Voraussetzungen für deinen Auftrag zu vermitteln. Ich bringe dir bei, wie man Mikrokameras bedient, um Dokumente zu fotografieren. Wie man Texte auf dem Kopf liest und Sicherheitsschlösser knackt.
Was ist das für ein Schließwerkzeug?
Wir üben tagelang die verdeckte Übergabe, bis du davon träumst. Fall nicht auf, stell keine Fragen und versuch bitte nicht, den Helden zu spielen. Von jetzt an isst du Brötchen, nicht Schrippen zum Frühstück. Plaste ist Plastik und die Kaufhalle heißt Supermarkt.
Eine Orange, du sagst Apfelsine. Denken, was ist denn jetzt los?
Lern das ganze Buch am besten auswendig. Du wirst die Identität einer real existierenden Person annehmen. Du bist Oberleutnant in der Bundeswehr.
Du bist die rechte Hand des Generals, so eine Art Mädchen für alles.
Wir werden dir alle Fähigkeiten vermitteln, die du dafür brauchst. Dein Name ist Moritz Stamm. Intern führen wir dich unter dem Decknamen Kolibri.
Deutschland 83, die Fernsehserie, über die wir jetzt gleich reden werden, ist eine achteilige deutsche Fernsehproduktion von RTL. Und dann, und das ist das Besondere, wurde sie nicht in Deutschland gezeigt, sondern vom amerikanischen Pay-TV-Sender Sundance TV gekauft. Deswegen waren in Deutschland alle Leute ganz, ganz aufgeregt. Deutsches Fernsehen in den USA, der helle Wahnsinn. Da lief sie im August und im Oktober kommt sie zu uns, zu RTL. Und sie ist gar nicht so schrecklich, wie es sich jetzt vielleicht angehört hat. Denn Deutschland 83 erzählt die Geschichte des 24-jährigen NVA-Soldaten Martin Rauch, der unter falscher Identität, nämlich als Moritz Stamm, aufgepasst, in die Bundeswehr eingeschleust werden soll. Dahinter steckt natürlich die DDR und die Stasi. Und das Ganze geschieht 1983 und wer so ein bisschen historisch versiert ist, der weiß, dass da der Kalte Krieg in einer ganz heißen Phase ist. Da geht es nämlich um die Stationierung der Pershing-2-Raketen in Deutschland und damit um den atomaren Weltkrieg oder die Verteidigung dagegen. Martin wird also von der Stasi in den Westen geschickt und geht darüber, weil seine Mutter sehr, sehr krank ist und endlich einen OP-Termin in der Charité haben will. So läuft das nämlich in der DDR. Aber nicht nur deswegen wird es sehr spannend für uns, denn Martin lässt ja auch noch seine völlig ahnungslose Freundin Annette im Osten zurück. Und im Westen kann er jederzeit enttarnt werden. Und nicht zuletzt geht es eben auch um die Verhinderung des Dritten Weltkrieges und dass wir alle nicht den Atomtod sterben. Ja, sag doch mal. Der Super-Gau,
da haben wir, schön, dass du es nochmal.
Strahlende Gesichter.
Liebe Zuhörer, sagen Sie doch mal was.
Schön, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Da haben wir natürlich schon mal drüber geredet, über diese Serie, bevor diese 8 Folgen abgelaufen sind. Also genau. So vor 8 oder 9 Podcasts muss es dann gewesen sein. Wir haben da am Anfang die ersten beiden Folgen, glaube ich, geguckt. Und ja. Dr. Simpson und ich waren ziemlich angetan. Dr. Eck mochte auch die Schauspieler ganz gerne. Dr. Loco fand es nicht so gut, glaube ich, oder? Du mochtest
ich war nicht so umgehauen wie ihr.
Du hast es ja dann auch nicht jetzt fertig geguckt, so wie wir.
Nee, ich habe nur die letzte Folge jetzt natürlich abschließend geguckt, aber eben dazwischen nix. Ja.
Alles klar. Und wir wollten über 2 Sachen reden heute. Einmal so ein bisschen, wie uns die Serie jetzt an sich gefallen hat. Das große deutsche Serienprojekt, was es eben jetzt in die USA geschafft hat. Und andererseits darüber, was wir eigentlich so sollen mit so Serien, in denen es eben um deutsche Geschichte oder um Geschichte an sich geht. Ich persönlich muss sagen, dass Deutschland 83 viel geschafft hat durch seinen Look und durch seine Produktion zu retten. Schauspieler waren auch echt ganz gut in ihren Rollen. Manche haben krass overacted in der Staffel zwischendurch, fand ich. Also dass ich echt zwischendurch dachte so, boah, zum Beispiel konfrontiert da der eine eben seinen Vater damit eben, dass er doch nur ein Nazi ist, und das war so peinlich, fand ich, wie er sich da aufregt und der redet ja lustigerweise selber so wie Hitler, als er sich aufregt. Und was mir letzten Endes auch nicht so gefallen hat, ist, dass mir das zu gut alles verschnürt wird, dass jeder dann auch wirklich jeden kennt, und dann gibt's noch Schwule und dann muss natürlich auch noch AIDS eingeführt werden. In die Serie hat er überhaupt nichts zu suchen gehabt, fand ich. Dann trifft sich halt nochmal seine Freundin mit seiner Liebschaft und dann kommt noch raus, wer sein Vater ist und so weiter, und dafür wird es eigentlich, dafür, dass jeder dann nochmal irgendwie jeden treffen darf und alle alles wissen und so weiter, wird's dann doch gar nicht zu so einem stimmigen Ende gebracht. Also das Ende ist eigentlich dann ja so relativ, so ist es dann halt so, also es ist jetzt nicht der große Reveal am Ende, finde ich, und dafür ist mir das ein bisschen zu doll durchkonstruiert gewesen letzten Endes. Ich fand trotzdem, dass man das sich schön angucken konnte, weil der Hauptdarsteller, ich habe vergessen, wie er heißt, Jonas Ney, der auch ja eigentlich nichts Großes sonst gemacht hat, das echt ganz gut getragen hat und das genug Thrill einfach so hatte in seinem Minimalismus, den es dann doch gab, wenn er dann mal einen Safe knacken musste und sowas. Also es war immer mit einer genügenden Prise Humor und so weiter. Wird auch mit dieser Serie The Americans verglichen, die ich leider nicht kenne. Genau, so viel da von mir erstmal zum Staffelfinale.
Ich sehe das eigentlich ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich finde, dass die Serie gerade glänzt mit ihrem Melodrama und ihrer Action, weil es ja dann doch mehr Event-Serie, Event-Kino-Entertainment ist. Und gerade, dass immer wieder so persönliche Beziehungen dann doch in den Vordergrund treten, fand ich eigentlich stärker. Und dass dieses Ganze, was wir am Anfang der Staffel hatten, diese Spionagemission der Woche, dieses Format wurde ja irgendwann so ab der Hälfte weitestgehend über Bord geworfen. Das, finde ich, hat der Serie gut getan. Und also ich fand es halt schön, dass es immer diese Familienkonflikte gab und die auch teilweise den politischen Konflikt übertrumpft haben. Also wink, wink an Show Me a Hero. Und weiß ich nicht, oder zumindest haben sie sich ergänzt, finde ich. Und wenn es diese Dimension von dem General Edel und seinem Sohn Alex oder zum Beispiel von Schweppenstätte, genialer Name, und Martin Rauch nicht gegeben hätte, dann wäre es zu flach gewesen, finde ich. Dann wäre es zu sehr auf Action im DDR-Gewand irgendwie dann hinausgelaufen. Ich fand das eher positiv. Auch das, was sich auch im Finale widerspiegelt.
Ja, mir hat das auch gut gefallen, und ich glaube, es ist auch vielleicht so ein Charakteristikum von deutschem Eventkino, dass sich dann da wirklich alle kennen. Der Produzent dieser Serie ist Nico Hoffmann, den könnte man kennen von großen deutschen Geschichtsproduktionen wie Dresden, wie Der Tunnel, wie Unsere Mütter, Unsere Väter. Dresden hat 2006, glaube ich, knapp 13 Millionen Leute vor die Fernseher geholt, was heute eine unglaubliche Zahl ist. Und der macht das eben gerne, dass der im Grunde die Geschichte runterbricht auf so einen Mikrokosmos, wo sie sich dann nochmal im ganz Kleinen wiederholt. Und ich fand es auch gut, dass es diesen Charakter von junger James Bond jetzt im Westen schnell abgelegt hat.
Auf jeden Fall. Ich finde es ganz schön, dass man sich dieser Thematik angenommen hat. Das hatte ich ja auch schon im ersten Podcast dazu gesagt, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass so diese ganze ganze überhaupt Teilung und Ostdeutschland, Westdeutschland so ein bisschen runter reduziert wird auf irgendwie, auf der einen waren halt die Amis und auf der anderen waren die Leute halt so kleine lustigere, kleinere Deutsche mit Bärten in diesen Trabi gefahren. So irgendwie. Und ich finde, manchmal wird sich gar nicht so, ich so, zumindest wenn man mit Leuten darüber spricht, so gar nicht mit der tatsächlichen Ernsthaftigkeit dieser Lage nicht auseinandergesetzt irgendwie. Und dass das eben einfach ganz erbitterte Feinde waren, einfach dank der Systeme. Und eben, dass da Menschen umgebracht wurden, aus welchen Gründen auch immer. Und das war ja nicht einfach nur, ja, wir hatten jetzt hier eine Mauer und es war schwierig, seine Verwandten zu besuchen, beziehungsweise ging halt nicht. Und insofern finde ich es gut, sich dieser Sache mal anzunehmen. Und wenn das dann im Rahmen von so Event, Kino oder Serie passiert, passt das schon. Man muss es ja irgendwie auch zu den Leuten kriegen, von der Mattscheibe. Und das schaffen sie ja hier. Und das finde ich ganz gut und auch lobenswert.
Alles klar, das sind jetzt so unsere Meinung zum so kurz Meinung, Blitzlicht ja. zum Blitzlicht. Aber Faustus, du wolltest noch auf was anderes eigentlich hinaus mit uns.
Ja, kann man machen. Es ist halt auffällig, finde ich, wie oft in Deutschland vielleicht Geschichte oder Deutschgeschichte so als Stoff genommen wird. Und da wollte ich eigentlich auch von euch wissen, findet ihr das gut? Fällt euch das überhaupt nicht so doll auf? Nervt euch das? Was denkt ihr dazu?
Ich glaube, wir sind ja alle ultra, oder ich kann nur von mir sprechen, ich bin so unbewandert immer noch, was das deutsche Kino angeht und auch das deutsche Fernsehen. Ich weiß, also auch wenn man, ich habe mal diese ganzen Leute mir auf IMDb angeguckt, die bei Deutschland 83 mitspielen, alle auch in unzähligen Tatorten schon am Start gewesen. Der Tatort scheint es scheinbar zu sein, was man gucken muss, um zu sehen, wer sind deutsche Schauspieler. Ich habe drei Tatorte in meinem Leben gesehen, ich fand's schrecklich. Ich finde die deutsche Polizeiarbeit, das interessiert mich gar nicht. Und auch der Krimi an sich ist was für mich, was mich 0% interessiert. Also ich weiß nicht, auch deswegen habe ich mich so gewundert, dass ich True Detective so geliebt habe. Und auch als wir Dr. Simpsons unseren Artikel darüber geschrieben haben, das mal aufeinandergenommen haben, ist mir auch wieder aufgefallen, was es war. Es waren halt nicht die Ermittlungen, die mich an True Detective wirklich interessiert haben letzten Endes. Und deswegen, ich weiß halt, dass es so ein bisschen mit der Untergang auf einmal man dann NS doch verarbeiten durfte, auch im Kino, was vorher nicht so stark war. Und dann kamen ja alle möglichen Filme, irgendwie Napola und dieser Film der Geschwister Scholl und so weiter ins Kino und dann eben diese großen Fernsehprojekte und so weiter. Und ich glaube halt, du musst ja, irgendwo muss das Setting ja sein, also, wo deine Serie spielt. Und wenn du dir jetzt nicht ein Setting ausdenkst, also du sagst, es ist in einem Fantasy-Universum oder es ist in einem Sci-Fi-Universum oder sagen wir vielleicht nochmal, es ist magischer Realismus, also es ist jetzt, aber es gibt auch noch irgendwelche anderen Sachen, dann spielt es entweder heutzutage oder es spielt in der Vergangenheit. Und dann brauchst du ja, dann hast du ja notgedrungen quasi auch die politische Dimension damit drin. Ob du eben eine Komödie machst wie Sonnenallee oder sowas oder was ganz anderes. Was ich ein bisschen glaube, ist, dass man das halt ganz gerne sieht und auch ganz gerne so bei Deutschland 83, weil man sich eben wichtig fühlen möchte als Deutscher dann, wenn man das sieht. Also ich denke, in unserer Geschichte waren eben auch wichtige Sachen und da ging es richtig zur Sache. Und das wird jetzt hier eben auch nochmal gezeigt. Und unsere Geschichte ist auch wichtig. Bei uns, obwohl wir Deutsche sind und eben hier aufwachsen, so kann man sagen, deutsche Geschichte ist wirklich ziemlich wichtig für die Geschichte der Welt wegen Zweiten Weltkrieg und dann eben auch dem Kalten Krieg. Und deswegen würde ich sagen, deswegen wird es halt gern genommen. In anderen Ländern werden dann halt andere Perioden genommen, von denen man denkt, da konnte jetzt Finnland besonders glänzen in der Weltgeschichte. Ja, genau. Aber was, wir haben viel auch geredet über Biopics und ich finde, man muss in einem Film eine Geschichte erzählen, die interessant ist. Und da kann man sich nicht darauf ausruhen, dass da Charaktere drin vorkommen, deren Geschichte eigentlich interessant war oder dass es eine interessante Zeit war. Also eine Serie oder ein Film lebt immer davon, dass ich die Charaktere gut finde, dass ich weiß, was los ist, dass der Plot interessant ist und dass es dann interessant ausgespielt wird. Und da kann man halt dann immer so historisches Gut als Setting nehmen. Die Handlungen können das spiegeln. Aber wenn es nur eine Abbildung werden soll, dann funktioniert es oft nicht, finde ich. Und das haben wir ja oft gesehen in Biopics, die wir besprochen haben.
Ja, also ich bin eigentlich so in dem Lager, wenn ich sehe, es kommt ein neuer deutscher Film raus, der sich mit Nationalsozialismus beschäftigt, gucke ich mir nicht an. So, Punkt. So habe ich zu oft gesehen. Ist eigentlich echt überbeansprucht in Deutschland, aber das eben jetzt für ein amerikanisches Publikum zu machen, also größtenteils finde ich, ich weiß nicht, ob das die Intention war oder es einfach nur danach erst gekauft wurde, aber ich glaube, warum da dieses DDR oder auch Zweite Weltkrieg-Setting so beliebt ist, einfach, ich glaube, man fühlt sich genötigt, so einen deutschen Wiedererkennungswert, nenne ich das mal, da einfach mit reinbringen zu müssen. Also wenn du einfach nur Deutschland der 50er Jahre nimmst, sage ich jetzt mal ganz plump, dann wissen die Leute vielleicht gar nicht, was abgeht. Und das, was die meisten Leute am ehesten noch kennen, ist neben einmal, es gab eine Mauer und es gab einen Krieg. Und ich glaube, dass das schon ganz clever ist für ein ausländisches Publikum. Und ich finde, das hat auch als Entertainment jetzt nicht ohne historische Faktenverliebtheit und ohne irgendwelche Detailtreue, hat es trotzdem seine Berechtigung, finde ich, in der Fernsehlandschaft. Also ich finde, man kann und darf Historie als Setting benutzen, wenn man verantwortlich damit umgeht. Also sprich, wenn man sagt, guck mal, hier sind heruntergekommene Häuser und graue Straßen, wir sind in der Sowjetunion à la Child 44. Ja. Oder guck mal, hier sind große Landhäuser und alle Frauen tragen Kleider, wir sind im viktorianischen Zeitalter. Das ist Bullshit, also das ist Blödsinn. Aber wenn man an sich selber den Anspruch stellt und den Versuch startet, der Zeit wirklich gerecht zu werden, dann muss es nicht bis ins Letzte authentisch sein. Und dann kann man sich das zu eigen machen. Und ich finde das, also wenn man sich bilden will, dann ist man eh in der falschen Adresse. Also da, ich finde, damit muss man nicht kommen, ja, aber das ist nicht authentisch. Also ich finde das in Ordnung. Wie seht ihr das?
Ja, das ist auch genau das, was ich, glaube ich, bei Facebook zu irgendwem in die Kommentare geschrieben habe. Ne? Das ist halt keine Geschichte, die ist vergangen. Ja. Da haben wir keinen Zugriff mehr, sondern es sind eben Geschichten, die in diesem Setting spielen. Und jeder, der so halbwegs normal sozialisiert ist, wird ja auch raffen, ja, okay, das ist jetzt gerade keine Doku, sondern da hat RTL eine Serie gemacht, die soll mich halt unterhalten und die spielt woanders. Und wenn man sich durchliest, was die Produzenten gesagt hat, die ist schon auch deutlich auf den amerikanischen Markt gleich geschrieben worden. Mhm. Also bei Unsere Mütter, Unsere Väter, ich weiß nicht, wie das genau hieß, das ist auch in die USA verkauft worden. Viel, was dieser Nico Hoffmann gemacht hat, ist da gelaufen. Aber bei Deutschland 83 gab es von vornherein so ein Ehepaar. Er ist Deutscher, sie ist Amerikanerin, beide leben in Berlin, Herr und Frau Winger. Nee, nur Frau Winger wahrscheinlich. Und sie ist eben Amerikanerin und schreibt von vornherein Serien so das Tempo, die Dichte des Erzählens und dass es sich einen coolen Soundtrack leistet und eben ja nicht so eine Bedächtigkeit und sowas hier, wir bringen, wir erklären euch jetzt mal die DDR, hat. Das ist, glaube ich, direkt für Amerikaner produziert, hat der Serie aber nicht geschadet. Und ja, die Schauspieler, also ich bin ja jemand, der sehr, sehr viele deutsche Sachen guckt, viel deutsches Fernsehen guckt, viel Öffentlich-Rechtliches guckt. Die kennt man schon alle. Also auch Jonas Ney, auch diese super jungen Leute, Lisa Tomaszewski oder so. Das sind dann, Jonas Ney kennt man, die anderen, da muss man schon ein bisschen mehr drin sein. Aber ich konnte bei jedem sagen, oh, okay, der ist von da, der ist von da, der ist von da. Also da haben sie sich echt gute Leute zusammengesucht. Und gerade Jonas Ney fand ich mit diesen riesigen Kuhaugen, wie er da im Westen rumstapft, ist wirklich absolut genial gewählt. Und genau, so kriegt man halt Amis dazu, sich vielleicht nochmal für das alte Europa zu interessieren.
Ja, aber das ist halt wieder, das ist nämlich genau das, was ich eigentlich zum Kotzen finde, oder nicht? Dieses, ja, jetzt sollen die Amis sich auch mal hier, das war auch wichtig bei uns. Ja, weiß ich nicht, ist das ist doch irgendwie schon eigentlich ganz schön, also das unterstelle ich jetzt nicht dir, sondern das denke ich mir so halt, dann feiert man das jetzt hier so ab, dass die Amis sich das auch mal angucken. Das lief auf Sundance TV, das hat sehr wenig Likes, auch auf Facebook, diese Serie. Ich weiß nicht, ob man das da nicht so ein bisschen
auf den Heiligen Gral macht.
Aber ich finde es trotzdem auch cool. Also ich finde, das ist wirklich ein interessanter Konflikt. Und auch Dr. Loco, du hast auch sehr gut angesprochen, dass der Osten da auch mal irgendwie ganz gut repräsentiert wird und nicht halt als die lustige Seite mit den sauren Gurken. Also das fand ich ganz cool. Wie siehst du das denn mit so Historie in Serien- und Filmform?
Ja, ich meine, grundsätzlich ist es natürlich, steht es jedem frei, da irgendwie sich der Historie zu bedienen. Gerade deutsche Historie ist natürlich auch für Film und Fernsehen immer wieder interessant, weil einfach nicht zuletzt durch das Dritte Reich, das hat einfach diesen Grusel-Nimbus. Und der hat einfach einen Appeal weltweit und verkauft sich, glaube ich, einfach gut, weil Leute sich das gerne, alles mögliche Geschichten innerhalb dieser Zeit gerne angucken. Mir geht's aber auch ein bisschen wie Dr. Snips. Ich habe auch einfach viel deutsches Fernsehen früher geguckt, auch blabla Öffentlich-Rechtliches, weil wir irgendwie nur eine Zimmerantenne hatten. Yay, kein Digimon für mich, aber gut, das willst du machen. Dann musst du halt den 50. Fernsehfilm mit irgendwie, wer ist der, Peter Lohmeier als SS-Obersturmbahnführer Schulz gucken. Passt ja. Und bin da auch so ein bisschen übersättigt worden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich sehe den Markt da auch nicht übersättigt. Wie es halt immer so ist, was für mich immer interessant ist, wenn man irgendwelche Historienfilme oder Serien macht, ich möchte, dass die Menschen authentisch miteinander reden und auch authentische Meinungen oder Standpunkte zum Beispiel vertreten, die zu der Zeit vielleicht en vogue waren. Und ich möchte auch, dass entsprechend gesprochen wird, also was das Vokabular angeht, das mag ich, weil genau was Dr. Snip sagt, einfach nur eine Kulisse hinstellen, ist halt leicht gemacht, aber wirkliche Authentizität zu schaffen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und das sind so Sachen, wo ich jetzt irgendwie drauf gucken würde. Das ist jetzt auch nicht mega der krasse Standpunkt, aber ja, es fiel mir gerade so ein. Genau.
Ja, mit authentisch muss man da vielleicht dann vorsichtig sein. Also wir kriegen schon, glaube ich, eindeutig die 80er Jahre durch eine Brille von heute gezeigt. Aber das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil daneben gesagt wird, wir machen keine Doku, wir belehren euch nicht nochmal. Das ist nämlich was mich richtig nervt an Historienfilmen, auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass man im Grunde Geschichten macht, wo Konflikte schon verhandelt worden sind. Und das ist viel, viel eher der Punkt, glaube ich, Dr. Schwarzer, ist, dass man sich da so als Deutscher dann gut fühlen kann, weil auch mal was bei einem selber spielt, sondern das sind Konflikte, die in der Gesellschaft irgendwie schon gegessen sind. Die Nazis, das waren die anderen, oder die sind heute eben tot. Und das gelingt nicht mehr so gut, wenn man so einer Serie bewusst so einen modernen Touch gibt. Und dann zieht man Leute halt viel, viel stärker rein und sagt, wie hätte ich mich da verhalten, wäre ich für meine Mutter in den Westen gegangen, hätte ich bespitzelt, bla bla bla.
Dann finden wir das ja alle eigentlich ganz gut, aber man muss auch ein bisschen was können. Und das ist ein ganz gutes Schlusswort. Wenn ihr eine Meinung habt, ne, E-Mail, Dr. Peng at Gmail oder @ Dr. Peng, Twitter an. Wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst die Woche bewegt, popkulturell oder nicht? Einmal habe ich wieder, es ist in letzter Zeit immer jedes Abschlussrunde wieder ein Videospiel. Aber na gut, ich hocke hier im Keller, bin eingesperrt, aber der Strom geht noch, also ich zocke da. Und ich habe The Witcher 3 gespielt. Riesengroßes, krass erwartetes Rollenspiel, Open-World-Rollenspiel von dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red. Die haben vorher The Witcher 2 und The Witcher 1 gemacht, da geht es halt um so einen wer ist er? Geralt von Rivia ist ein Witcher und das sind Leute, die quasi Monster jagen. Es gab ist es Rivia?
Die Nerds twittern mich zu, es geht nicht. Wir müssen Rivia, das
gleich. Geralt von der Riviera.
Gerhard.
Und ich erzähle das jetzt so, es klingt blöde, aber das macht das Spiel eigentlich so toll. Also es gab irgendwann mal sowas, wo Monster auf die Erde gekommen sind, warum auch immer, und dann hat sich die Welt entschieden oder der Staat oder sonst wer, okay, wir brauchen jetzt Leute, die diese Monster bekämpfen, und das sind halt diese Witcher und die werden mutiert. Die können sich zum Beispiel nicht fortpflanzen und die müssen dann immer auf diese Monsterjagd gehen. Und in diesem Spiel Witcher 3, neben der Hauptstory, kannst du halt durch ganz viele Dörfer reiten und mit Leuten reden und sagen, ja, fuck, irgendwie meine Tochter ist weg, so, die ist irgendwie, ich weiß nicht, wo sie ist. Und dann gehst du halt in das Haus und durchsuchst das alles so detektivmäßig und eigentlich auch so tatortmäßig tatsächlich, lustigerweise. Redest mit ein paar Leuten im Dorf, dann findest du so Spuren, dann merkst du, aha, es ist eine alte Hexe im Sumpf, die ab und zu kleine Kinder entführt. Und dann ist aber das Coole, dass dir dieses Spiel The Witcher 3, diese übersinnliche Welt, so Matter-of-Fact-mäßig, so völlig nüchtern, so präsentiert, okay, jetzt gibt's da die Hexe und er kennt sich halt aus. Du spielst halt den absoluten Experten auf dem Gebiet der Monster und Fabelwesen. Und dann kannst du halt irgendwie mit der reden und sagen, ja, warum machst du das und bla, und können wir da nicht irgendwas regeln? Oder wenn du mir ein bisschen Kohle gibst, dann lässt du es vielleicht, oder du gehst halt hin mit einem Schwert und haust die Halde um, so ungefähr. Ne? Das ist daneben noch, dass das wunderschön aussieht. Ich habe noch nie so ein schönes Spiel gesehen. Es ist wirklich unglaublich, wie die Landschaft aussieht. Ist das echt cool? Und die Spiele davon mochte ich gar nicht, weil da mir viel zu viel Plot war mit Charakteren, die ich nicht kannte, aber dieses einfach nur handwerkermäßige Rumreisen, gucken, was nicht in Ordnung ist und dann ein paar Schrauben verstellen und dann geht das schon wieder und dann halt den einen verarschen und bei dem anderen nimmst du halt auch die Kohle mit und fertig. Das ist wirklich toll. Also das ist, da konnte ich mich mal wieder wirklich auch in so eine Spielwelt reinfallen lassen, was mittlerweile ganz schwierig ist, merke ich, wenn ich Sachen spiele, weil ich immer schon so das System hinter dem Spiel erkenne. Super. Ja, ansonsten war noch cool, dass wir jetzt auf Dr. Peng, seit, habe ich letztes Mal vergessen anzusprechen, seit Donnerstag vor einer Woche den Roman Magische Rosinen von Joshua Groß komplett veröffentlicht. Mit dem habe ich ein Interview geführt damals, nachdem ich eine Lesung von ihm besucht hatte. Und das kann man auch lesen auf Dr. Peng. Und dann hat er einfach gemeint, ja, warum veröffentlichen wir den Roman nicht einfach komplett bei euch auf der Seite? Und ich dachte so, ja, das wäre eigentlich richtig cool, wenn du damit kein Problem hast. Und dann meinte er, nö, lass das doch machen. Und hat er seinen Verlag gefragt und es ist es so. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Marketing hätten und ein bisschen mehr Reach und ein bisschen klüger wären, hätte man das als richtig krass großen Web 2.0 sonst was Griff irgendwie rausbringen können, weil ich das eigentlich selten erlebt habe. Und könnt ihr jetzt lesen, jeden Tag kommen zwei Kapitel raus und nächste Woche Donnerstag ist dann alles vorbei und dann kann man den ganzen Roman lesen. Natürlich ist es nicht so, dass jeder Bock hat, einen ganzen Roman am Bildschirm zu lesen, aber es ist ein ganz cooles Projekt und das freut mich auch. Ja.
Das finde ich auch ein schönes Interview, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
Danke. Sehr gut, ja.
Ja. Ja, also mein popkulturelles Highlight ist lokaler, nachbarschaftlicher Art. Von mir und meinen noch viel cooleren Nachbarn wurde so ein kleine, weiß ich nicht, man hat sich so kennengelernt, einem örtlichen Späti. Und die Hobbyalkoholiker haben sich halt gedacht, lass uns doch mal eine Pappelparty machen. Also, lass uns doch hier mal so ein kleines Nachbarschaftsfest organisieren. Geht ja immer so um dieser Mythos einher, dass man sagt, in der Großstadt ist alles unpersönlich und keiner kennt den anderen. Und das stimmt auch. Aber es sei denn, man organisiert sich halt selbst und es müssen natürlich ein paar coole Leute zusammenkommen, mit denen man halt auch Bock hat, was zu machen. Und das ist halt hier so passiert. Und daraufhin wurde eben so ein kleines spießige Nachbarschaftsparty veranstaltet mit natürlich Berliner elektronischer Musik, die es hier so gibt, abends und dicker Disco. Und dabei wurde aber auch noch für einen guten Zweck gesammelt, weil einfach nur Party ist ja auch doof. Und genau, für so eine, für Pankow hilft, so eine Flüchtlingshilfeverein, da ist ein bisschen was zusammengekommen, auch Sachspenden von Anwohnern, eine super Sache. Und ja, das wird jetzt, also da stehen jetzt auch in Zukunft noch ein paar mehr Projekte an, ganz schön. Und außerdem, was ich immer interessant finde, oder auch schon zu sehen, selbst bei Projekten so kleinerer Art, wie selbst da ist teilweise schon, also wie viel Kommunikation ausmacht, wie schwierig es ist, da alle auf eine Linie zu kriegen und so weiter. Und dass der eine das macht, das kennen wir ja von Dr. Peng alle auch selber, oder du auch gerade, Christian, wie kriegt man halt die Leute irgendwie angetrieben oder auch eben nicht, und wie sieht es mit der Eigenmotivation bei jedem aus, so wer macht wirklich was, wenn er sagt, er macht was. Und ich finde sowas immer ganz interessant, also weil einfach, ja, das, wenn Leute was nicht machen, hat das auch nichts damit zu tun, dass sie schlechte Menschen sind, sondern du musst halt eben irgendwie immer den Nerv treffen. Der eine muss halt nochmal abgeholt werden bei der einen oder anderen Geschichte. Und das ist eben, finde ich, immer super spannend. Also wenn man nochmal so darüber redet, ja, hier, also weiß ich nicht, so Projekte in so einem kleinen Rahmen, da kriegst du raus, wie die Menschheit oder Menschen funktionieren. Und das finde ich schön. Und ja, allein dafür war es schon gut. Und ja, beim nächsten Fest werde ich auch nochmal was dazu, ne? Also da, vielleicht mache ich auch nochmal ein Interview hier, mal gucken. Genau, das war mein Highlight, war super. Schön gewesen.
Ja, tolles Projekt. Mein Highlight diese Woche, ich habe mich mein ganzes Leben lang darüber profiliert, noch nie Star Wars gesehen zu haben, weil mit eurer Mainstream-Scheiße wollte ich natürlich nichts zu tun haben.
Ja.
Aber jetzt habe ich es doch getan. Jetzt habe ich Episode 4 und 5 mir angeguckt in den letzten Tagen, und ich muss sagen, ich kann den Kult um die Filme verstehen. Sie sind eigentlich für ihre Zeit viel zu grandios und viel zu episch, und die Special Effects eigentlich auch gerade so schlecht, dass sie wieder gut sind auf heutige Zeit bezogen. Ja. Sind schon irgendwie, weiß ich nicht, wie die Puppen da durch die Gegend rennen, konnte ich drüber lachen. An sich, also weiß ich nicht, also kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich bin einfach kein, ich bin Sci-Fi-Fan, aber ich bin kein Sci-Fi in Raumschiffen-Fan, wenn ihr den Unterschied irgendwie versteht. Und dafür hat es mich aber doch erstaunlich mitgerissen. Und ich muss sagen, Lando Calrissian ist auf jeden Fall mein Dude. Den
Hello!
Fand ich Hammer, muss ich sagen. Dafür, dass er der erste schwarze Charakter in 4 Stunden Star Wars ist, fand ich ihn einfach nur herrlich. Ja, soweit mein Highlight diese Woche.
Hey, cool, das freut mich, weil ich habe der als Kind gesehen, wie eben viele, und die auch gesagt, ey, guck das mal wirklich, weil ich sage immer Leuten so, es gibt Filme, die muss man gesehen haben, weil das irgendwie wichtige Filme sind, und das ist Star Wars, das man gesehen haben muss, weil es fucking Star Wars ist. So, das ist die popkulturelle Referenz, die es überall gibt, so, das muss man schon das mal stimmt. geguckt haben, also vor allem die alten Filme, die neuen 1, 2 und 3 nicht. Und finde ich aber cool, dass du es mochtest, weil ich fand auch, wenn man sich die nochmal anguckt, dass es manchmal echt schwierig ist und dröge und so, aber cool, dass immer so ein bisschen dieser Funken des Wunders, der da so ein bisschen damals aufkam, weil die übergesprungen ist, das freut mich dann natürlich. Ja, cool.
Ich habe erstmal ein bisschen was Albernes. Bei mir hat heute Morgen eine Freundin ein Video geteilt, oder es ist auch nicht albern. Gonko Bonk heißt, glaube ich, die Band.
Das ist überhaupt nicht albern.
Ja. Das sind drei anscheinend französische Mädchen, Frauen, die machen Musik. Da gibt es nur ein Video. Das hatte heute Morgen um 8.50 Uhr keine 4.000 Likes. Und das ist gut. Das ist super simpel. Also die haben eine Trommel und ein Cello und eine singt und dann singt mal die andere. Aber die haben alle Ecken und Kanten und sind trotzdem nicht bewusst auf Ecken und Kanten gebürstet. Die haben alle sehr, sehr schöne Stimmen. Und ich hatte Lust, von denen mehr zu hören. Und das zweite ist ein Buch. Ich war in der Buchhandlung und habe geguckt, was ich mit in die Ferien nehmen konnte, und habe dabei gesehen, wie viel ich dieses Jahr schon verpasst habe. Unter anderem von Karen Köhler. Wir haben Raketen geangelt. Das sind Kurzgeschichten. Karen Köhler ist Schauspielerin. Und die treffen gut den Nerv. Es wird zum Beispiel darüber gesagt, also Zsa Stalzinic, der hat den Deutschen Buchpreis dieses Jahr gewonnen, sagt: Wollt ihr Geschichten, die euch wärmen in kalten, kalten Nächten? Wollt ihr nochmal Indianer sein? Wollt ihr Raketen? Ja, hier, hier, hier. Und so ist das auch ein bisschen. Und es wärmt sehr gut, auch bei warmen Temperaturen.
Ah, schön.
Sehr schön. Mit solchen Sätzen kann man also den Deutschen Buchpreis gewinnen. Naja.
Also nicht den deutschen Podcast gewinnen.
Damit hat er ihn nicht gewonnen, sage ich nur.
Vielleicht kann ich ihn, ja.
Highlight der Woche ist natürlich, dass Olli Schulz und Jan fucking Böhmermann endlich ihre eigene Talkshow kriegen auf ZDF Neo, was für mich auf jeden Fall gestern ein krasses Highlight war. Das dürfen wir, finde ich, nicht vergessen. Also ich finde das sehr wichtig, weil wir sind da ja fast alle Fan von. Also
genau, ja, die haben eine Sendung
gehabt,
sorgfältig, haben wir auch schon zweimal hier empfohlen, Dr. Luke und ich finden die ganz toll, Olli Schulz und Böhmermann, so eine Radiosendung. Jetzt holen sie lustigerweise einfach nur Roche und Böhmermann wieder zurück, aber nennen es Schulz und Böhmermann und machen das zusammen. Und die beiden sind wirklich ein Hammer gespannt zusammen, funktionieren super gut, und ich bin echt gespannt, wie diese Sendung wird, und gönne denen echt nur das Beste und freue mich da auch drüber. Das war's mit dem 65. Pankers. Wir hören uns wieder am 66. Da sprechen wir wahrscheinlich über den neuen Jake Gyllenhaal-Film Southpaw, der hier in Bayreuth nicht im Kino läuft, aber in in Leipzig, wo ich am Montag hinziehen werde. Und dann muss ich gucken, ob ich in dem ganzen Stress die Zeit finde, den zu gucken. Ich glaube aber schon. Und dann reden wir auf jeden Fall über den anderen Film und Serie, müssen wir noch palavern, was wir da besprechen. Und da ist auch Dr. Eck nicht dabei. Wahrscheinlich sind wir da zu dritt. Mal schauen. Dann bis dann. Ciao.
Alles klar.
Tschüss. Ciao.
Tschüss. Hey.